Willkommen zu Stadt, Land, Fluss, dem Geografie-Podcast. Willkommen zur ersten Folge Stadt, Land, Fluss, dem neuen Geografie-Podcast. Mein Name ist Ramon und ich werde euch ab jetzt alle zwei Wochen mit konkreten Raumbeispielen versuchen, geografische Prozesse oder Systeme etwas näher zu bringen. Das heißt, wir sind mal in der Malawi-Wüste unterwegs und ein anderes Mal im Großstadtdschungel von Bangkok. Der Podcast soll nicht nur für euch unterhaltsam und lehrreich sein, sondern ist auch für mich ein Learning-by-Doing-Prozess. Also habt mit mir etwas Geduld, wenn in den ersten Folgen nicht alles ganz so rund ist. Und zudem würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mir etwas helft, etwas an Reichweite zu gewinnen. Am einfachsten folgt ihr daher Stadtlandfluss auf Instagram oder Blue Sky. Oder noch besser, empfehlt doch den Podcast geografisch interessierten Personen weiter oder auch all jenen, die Mailand und Madrid nicht auseinanderhalten können. Und noch ein letzter Punkt, bevor es richtig losgeht. Dieser Podcast erhält einerseits Kapitelmarken, so könnt ihr einfach Teile auslassen oder zu Punkten springen, die euch besonders interessieren, oder natürlich einfach nochmal zurückspringen, wenn ihr etwas nicht ganz verstanden habt. Zudem erhalten alle Kapitel eigene Bilder, welche euch eventuell helfen können, Dinge, die ich euch erzähle, besser nachvollziehen zu können. Ja? Und falls euer Podcast diese Funktion nicht unterstützt, findet ihr auch alle Bilder auf Instagram. So, nun aber zum eigentlichen Thema. Ganz zu Beginn habt ihr einen Auszug des Stückes Elegy of the Arctic gehört. Ludovic Einaudi spielte dieses Stück am 17. Juni 2016 auf einer schwimmenden Plattform im arktischen Ozean, ganz umgeben von Eis. Er wollte damit Aufmerksamkeit für die Arktis und deren Schutz generieren. Und daher dachte ich mir, ist dies doch ein schöner musikalischer Einstieg in das heutige Thema, die Arktis. Wieso habe ich jetzt ausgerechnet die Arktis als allererstes Thema dieses Podcasts gewählt? Vor etwa zwei Jahren musste ich eine kleine Arbeit bzw. Präsentation zu diesem Raumbeispiel im Rahmen meines Studiums machen. Als das Thema bekannt war, dachte ich mir nicht viel mehr als, ja, die Arktis, das sind diese polare Eiskappen rund um den Nordpol. Als ich mich dann mit dem Thema befasste, merkte ich relativ schnell, dass ich da eine ziemlich falsche Vorstellung davon hatte, was die Arktis eigentlich genau ist. Und dann dachte ich mir, dass ich da womöglich nicht der Einzige bin, dem es so geht und auch eventuell einige Hörerinnen aktuell noch ein Fehlkonzept der Arktis in ihrem Kopf haben. Und das Ziel für heute wäre, dies etwas gerader zu rücken. Fangen wir vorne an. Was bzw. wo ist die Arktis? Und nun kommen wir zum ersten Problem. Die Arktis gibt es nicht. Deshalb ist es auch nicht ganz einfach, eine genaue Definition davon zu machen. Im Kapitelbild seht ihr eine Karte mit verschiedenen möglichen Grenzen. Ein paar davon möchte ich euch jetzt vorstellen. Eine der ersten Definitionen beschreibt die Arktis alleine durch die geografische Breite. Gemeint ist, dass die gesamte Region nördlich des Polarkreises, also nördlich von 66 Grad, 33 Minuten und 44 Sekunden, Nord die Arktis ist. Mini-Exkurs, ja, was ist nun genau dieser Polarkreis? Durch die leicht schräge Erdachse verändert sich die Sonneneinstrahlung über das ganze Jahr. Deshalb sind im Sommer die Tage in unseren Breiten auch etwas länger als im Winter. Je näher man einem Pol kommt, desto größer sind die Unterschiede von Sommer zu Winter. Der nördliche Polarkreis ist nun diese imaginäre Linie, wo die Sonne am 21. Juni nicht untergeht bzw. am 21. Dezember gar nicht aufgeht. Es gibt in dieser Region also mindestens einen Polartag bzw. eine Polarnacht. Das Gute an dieser Definition ist, dass sie sehr einfach und klar ist. Das Problem dagegen ist, dass der Polarkreis Gebiete unterteilt, ohne dabei auf geophysikalische oder kulturelle Merkmale Bezug zu nehmen. Deshalb sind definitiv weitere Definitionen notwendig. Mehr Rücksicht auf physikalische und klimatische Merkmale nimmt die sogenannte 10 Grad Juli Isotherme. Diese ist auf der Karte gelb-orange eingezeichnet. Innerhalb dieses Bereichen liegen also alle Regionen, bei welchen die Durchschnittstemperatur im wärmsten Monat unter 10 Grad ist. Manchmal wird diese Grenze noch mit der Baumgrenze ergänzt, also ab der geografischen Breite, wo keine Bäume mehr wachsen. So hat man eine Definition, welche die Gebiete mit einem ähnlichen Klima, also Temperatur, Niederschlag, Luftdruck zusammenfasst. Beschäftigt man sich primär mit der Vegetation der Arktis, kann dies eine gute Definition sein, dass es sich stark auf die Umwelt bezieht. Für eine allgemeine geografische Betrachtung ist sie jedoch nicht ideal, da sie politische, soziale und wirtschaftliche Aspekte ignoriert. Deshalb gibt es auch sogenannte geopolitische Definitionen. Diese können jedoch auch variieren, je nach spezifischen Anwendungszweck. Die Idee ist aber, physische, ökologische, biologische, wirtschaftliche, realistische und soziale und noch ganz andere Kriterien anzuwenden. Das Arctic Monitoring and Assessment Program hatte genau das Problem mit den ersten Definitionen und deshalb eine eigene Definition erstellt. Dazu schreiben sie: Angesichts der unterschiedlichen Definitionen der Arktis, basierend auf geografischen, politischen und administrativen Aspekten, war keine einfache Grenzlinie für die Zwecke der AMAP-Bemertung anwendbar. Deshalb wurde ein geografischer Rahmen definiert, der Elemente des Polarkreises, politische Grenzen, Vegetationsgrenzen, Permafrostgrenzen, ozeanografischer Merkmale vereint. Dies würde dann zur hellblauen Grenze auf dem Kapitelbild. Sie folgt an sich fast der Polargrenze und liegt bei ungefähr 66 Grad und 22 Minuten Nord, schließt dann aber auch Island und die Beringstraße mit ein und schließt zudem noch einen Teil von Nordrussland und Nordkanada mit ein, welche nicht innerhalb des Polarkreises liegen würden. Zu guter Letzt noch die Definition vom Arctic Human Development Report. Die Definition vom AHDR baut auf der AMAD-Definition auf, weicht aber teilweise davon ab. Primär aufgrund der Datenlage oder Verwaltungsaspekten. Sie umfasst schlussendlich ca. 40 Millionen Quadratkilometer, welche kulturell, sozial und wirtschaftlich relativ, wirklich in Anführungszeichen, homogen sein sollen. Wobei man das sicherlich auch anders sehen kann. Dazu aber dann später mehr. Fassen wir das nochmal kurz zusammen. Möchte man sich mit der Flora und Fauna der arktischen Region auseinandersetzen, kann man sich sicherlich gut auf die 10 Grad Juli Isotherme und der Baumgrenze beziehen. Möchte man jedoch die Arktis als Natur- und Lebensraum untersuchen, eignen sich die geopolitischen Definitionen zum Beispiel von der AHDR besser. Zentral für mich ist, dass die Arktis mehr ist als die gefrorene Eisfläche rund um den Nordpol, sondern zumindest aus geopolitischer Sicht Alaska, Nordkanada, Grönland, Island, Teile Norwegens und Russlands einbezieht. Und da merkt man auch schon, wie unterschiedlich Regionen in der Arktis sein können. Bevor wir jetzt zu den Gemeinsamkeiten oder eben auch Unterschieden der verschiedenen arktischen Staaten und Regionen kommen, möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs machen. Und zwar mit einem Thema, was viele wohl kennen und sich hier am Beispiel der Arktis gut aufzeigen lässt. Nämlich die sogenannten Klimazonen. Spektrum Wissenschaft schreibt dazu: Klimazonen sind zusammenhängende Großräume mit ähnlichen Klimabedingungen. Relativ simpel. Die physischen oder auch thermischen Klimazonen sind die Tropen, Subtropen, die gemäßigte Zone, die subpolare und die polare Zone. Diese ziehen sich mehr oder weniger ringförmig um die Erde. Während die Tropen auf der Höhe des Äquators sind, liegen die polare Zone am Süd- und Nordpol. Und jetzt könnt ihr natürlich meinen, dass die polare Zone auch der der Arktis entspreche. Aber so einfach ist das natürlich auch wieder nicht. Denn wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, dass es in diesem Thema verschiedene Ansätze gibt, Klimaregionen einzuteilen oder zusammenzufassen. Dabei wird vor allem zwischen zwei bzw. drei Ansätzen unterschieden. Der erste Ansatz ist der sogenannte genetische Ansatz, welcher die klimatischen Ursachen in den Fokus nimmt, also Luftmassen, Sonnenstrahlung und Windsysteme. So entwickelte unter anderem Neve in den 1950er eine erste Klimaklassifikation der Erde. Troll und Pfaffen stellten dann in den 1960er Jahren die Wirkung in den Mittelpunkt und erstellten so eine sogenannte effektive Einteilung, basierend auf den Klimaelementen. Diese bezogen sich also stark auf die Vegetation und die Auswirkungen der Klimaelemente. Ende der 1990er wurden dann diese genetischen und effektiven Ansätze zu einer sogenannten ökophysiologischen Klimaklassifikation zusammengefasst. Dabei gibt es auch hier kein richtig oder falsch, sondern es stellt sich immer die Frage, welcher Zweck soll die Klassifikation haben, und das ist auch der Grund, wieso man unzählige verschiedene Karten und Klimaeinteilungen findet. Ich werde mich künftig bei Klimaklassifikationen auf die Einteilung von Sigmund und Frankenberg beziehen. Im Gegensatz zu allen anderen Ansätzen haben die Autoren das Problem der sogenannten extrationalen Höhenklimaten, also die verschiedenen Klimabedingungen einer Region aufgrund der Höhenunterschiede, durch eine Umrechnung der Daten auf die Meereshöhe gelöst. Also so, als ob es gar keine Gebirge gäbe. Die Einteilung findet sich auch in ganz vielen Schulbüchern, wie zum Beispiel im Dirke-Atlas. Diese Klimaklassifikation von Siegmund und Frankenberg ist also deutlich mehr als die Einteilung in Klimazonen. Es werden hier drei Schritte vorgenommen, welche dann zusammen den Klimaschlüssel einer Region ergeben. Gehen wir das mal durch. Der erste Schritt sind die thermischen Klimazonen, die wir vorhin kennengelernt haben. Diese definieren sich hier durch die Jahresdurchschnittstemperatur. In der polaren Zone ist es durchschnittlich unter minus 10 Grad kalt und wird dem Buchstaben F zugeordnet. Die subpolare Zone hat eine Durchschnittstemperatur von bis zu 0 Grad und den Buchstabe E. Und so geht es weiter und weiter bis zu den Tropen, wo es durchschnittlich über 24 Grad warm ist und der Buchstabe A zugeordnet wird. Der zweite Schritt zum Klimaschlüssel ist der Wasserhaushalt. Hier wird angeschaut, wie viele Monate in dieser Region arid, also trocken oder humid, feucht sind. Man spricht von einem humiden, also feuchten Monat, wenn die Niederschlagsmenge in Millimeter größer ist als die doppelte Durchschnittstemperatur in dieser Zeit. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Sagen wir, wir haben einen Monat mit einer Durchschnittstemperatur von 20 Grad und eine Regenmenge oder Niederschlagsmenge von 30 Millimeter. Dann verdoppeln wir einfach die Temperatur. Somit wird das 20 40 und die Zahl 40 ist größer als die Niederschlagsmenge von 30. Und somit wäre es ein arider, also trockener Monat. Diese Regel basiert darauf, wie viel Wasser verdunstend werden könnte, das sogenannte Verdunstungspotenzial, im Vergleich zum tatsächlichen Niederschlag. Wenn mehr verdunstet werden könnte als fällt, dann ist es trocken, also arid, und sonst ist es halt feucht, humid. Die Einteilung für den Klimaschlüssel ist dann relativ einfach. Gibt es nur 0 bis 2 humide Monate, dann spricht man von einer ariden, also trockenen Region, welche dann mit A abgekürzt wird. Sind es 3 bis 5 feuchte Monate, ist die Region semi-arid, das wird mit SA abgekürzt. Und so geht es immer weiter, so dass wir 4 unterschiedliche Einteilungen haben. Zum ersten Großbuchstaben aufgrund der thermischen Klimazone kommen hier also 1 oder 2 Kleinbuchstaben für den Wasserhaushalt dazu. Der dritte und letzte Punkt ist noch der Wärmehaushalt oder die Kontinentalität. Hier wird nun betrachtet, wie groß der Wärmeunterschied zwischen den wärmsten und den kältesten Monaten ist. Dabei gilt die Faustregel, je weiter weg vom Ozean, desto größer sind die Temperaturunterschiede. Von einem hochmaritimen Klima spricht man von einer geringen Jahresschwankung von weniger als 10 Grad und die bekommt die Ziffer 1. Die 2 wäre dann das maritime Klima, die 3 das kontinentale Klima und die 4 dann das hochkontinentale Klima mit einer Jahresschwankung von über 40 Grad Celsius. Und diese Zahl ist nun der letzte Teil des sogenannten Klimaschlüssels. Schauen wir uns ein Beispiel an. Die Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, haben die Abkürzung DSH2. D steht also dafür, dass wir uns in den mittleren Breiten befinden, mit einer Durchschnittsjahrestemperatur von bis zu 12 Grad. Wir haben hier 6 bis 9 feuchte Monate, also sind wir in der Kategorie Semi-Humid, SH, eingeteilt. Und zuletzt haben wir mit dem 2 ein maritimes Klima mit einer Jahrestemperaturschwankung von 10 bis 20 Grad. Alles zusammen ergibt dann DSH2. Und mit diesem System lässt sich die ganze Welt gut in Regionen mit einem ähnlichen Klima unterteilen. Was hat das Ganze nun mit der Arktis zu tun? Diese Klimaklassifikation zeigt uns relativ deutlich, dass auch rein klimatisch die Arktis alles andere als eine homogene Region ist. Dafür können wir auch die 3 Schritte zur Hilfe nehmen. Betrachten wir nur die thermische Klimaeinteilung, haben wir Island, was da in den mittleren Breiten liegt, Spitzbergen gehört in den subpolaren Bereich und das nördliche Kanada wäre in der polaren Zone. Aber auch der Wasserhaushalt ist unterschiedlich. Während Alaska überwiegend ein semi-humides Klima hat, herrscht in Sibirien ein humides Klima. Ebenso beim Wärmehaushalt. Maritime Bedingungen finden wir an den Küsten Grönlands und in Nordkanada ist es kontinental und zum Teil hochkontinental. Die Klimaklassifikationen sind super, wenn man bestimmte Gebiete anschauen und vergleichen will. Sie helfen aber uns relativ wenig dabei, die Arktis zu definieren oder auch zu verstehen zu wollen, weil die Unterschiede der Gebiete klimatisch zu unterschiedlich sind. Es gibt aber nicht nur klimatische Unterschiede und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Wie bereits erwähnt, ist die Arktis kein einheitliches Gebiet, sondern besteht aus verschiedenen arktischen Regionen. Dies zeigt sich nicht nur beim Klima, sondern auch in anderen Aspekten, wie Infrastruktur oder der Demografie. Europäische arktische Regionen wie Island oder Nordnorwegen sind relativ gut erschlossen und es gibt eine entsprechende Infrastruktur. In vielen Teilen Nordamerikas, Grönlands oder Ostsibiriens gibt es kaum Infrastruktur und damit verbunden auch kaum wirtschaftlicher Aufschwung. Auch die Vorstellung der rohstoffreichen Arktis gilt nur zum Teil. Das Öl- und Gasvorkommen ist sehr ungleichmäßig verteilt und so zum Beispiel für Russland und Norwegen sehr zentral, für Kanada hingegen spielt es eher eine untergeordnete Rolle. Die Bevölkerungszusammensetzung oder auch die Wichtigkeit der Arktis als Teil der nationalen Identität ist ebenso unterschiedlich. In Island wohnt die gesamte Bevölkerung in der Arktis. Es gibt aber keine eigentliche indigene Bevölkerung. Die Arktis macht für die USA nur ein kleiner Bereich des ganzen Landes aus und ist nicht besonders identitätsstiftend. Für Kanada ist die Arktis viel zentraler, auch wenn die Region nicht besonders stark bewohnt ist. BewohnerInnen der Arktis sind oft verschiedene indigene Völker und Gruppen. Auf Grönland machen sie 88% der gesamten Bevölkerung aus, in Alaska hingegen nur 15%. Mit diesen Fakten wollte ich euch nur kurz aufzeigen, wie vielseitig die Arktis ist, nicht nur klimatisch, sondern auch wirtschaftlich und kulturell. Um diese verschiedenen Interessen aller Beteiligten besser diskutieren zu können, wurde 1996 das Arctic Council gegründet. Es ist ein, Zitat, zwischenstaatliches Forum für Interessensausgleich arktischer Staaten und indigener Völker. Die 8 Mitgliederstaaten sind die USA, Kanada, Dänemark mit Grönland, Finnland, Norwegen, Schweden, Island und Russland. Ebenso vertreten sind die Vereinigung verschiedenster indigenen Bevölkerungsgruppen. Offizielle Schätzungen gehen von rund 400.000 Menschen aus, die in der Arktis zur indigenen Bevölkerung gezählt werden können. Wobei das Arctic Council selber schreibt, dass die effektive Zahl um einiges größer sei. Die genaue Erfassung sei aber nicht ganz einfach und auch die Definition, wer jetzt da genau mitgemeint ist oder eben nicht, ist auch nicht hundertprozentig klar. Die verschiedenen indigenen Gruppen haben sich jedenfalls zu 6 Vertretergruppen zusammengeschlossen. Die Aleut International Association vertritt jene Aleuten, welche schon seit fast 10.000 Jahren auf den Aleuteninseln im Südwesten Alaskas sowie auf den Kommandeurinseln Russlands leben. In einem Gebiet von etwa 3 Millionen Quadratkilometern im heutigen Alaska wohnen ebenso lang mehrere 10.000 Personen, welche im Arctic Athabaskan Council organisiert sind. In einer kleinen Region leben die Gwich'in. Sie sind Teil der größeren Gruppe der athabaskischen Völker, haben jedoch eine eigene Sprache und Kultur. Die Inuit lebten ursprünglich als Jäger und Sammler ein nomadisches Leben in der Arktis und folgten dem Wild über die Jahreszeiten. Heute leben sie in weit verstreuten Gemeinden über ein riesiges Gebiet der Arktis verteilt. Von Nordamerika, Grönland und Russland. Dann gibt es noch Rheinpol, welche 40 indigene Völker mit insgesamt 52.000 Menschen vertritt. Diese Völker leben auf verschiedenen Regionen Russlands verteilt. Im Norden, in Sibirien und im fernen Osten. Und die letzte Gruppe ist jene der Sami. Diese leben in der Region Sápmi, einem Gebiet, das sich über den Norden von Finnland, Russland, Norwegen und Schweden erstreckt. Neben den Mitgliederstaaten und den als ständigen Teilnehmer organisierten indigenen Bevölkerungen gibt es zudem noch diverse Beobachter. Gemeinsam gibt es Arbeits- und Expertengruppe, welche sich mit verschiedenen Themen wie Klimawandel, psychische Gesundheit oder auch der wirtschaftlichen Entwicklung auseinandersetzt. Am 12. Mai 2025 fand dann das 14. Ministertreffen des Arktischen Rates statt. Vivian Motzfeldt übernahm da die Ratspräsidentschaft. Die Außenministerin Grönlands hat gleich auch verschiedene Schwerpunkte definiert. Die Integration von indigenen Wissen soll gefördert werden, ebenso die Partizipation bei allen Entscheidungsprozessen. Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung sowie der Energiewandel durch lokale Initiativen und nachhaltige Infrastrukturprojekte war ein zweiter Punkt. Der Klimawandel, die Ozeane und die Biodiversität sollen ebenso zentrale Aspekte in ihrer Ratszeit sein. In der Romsa-Tromsø-Erklärung wurden schlussendlich 23 thematische Punkte festgehalten. Inwieweit diese dann umgesetzt werden oder werden können, wird sich dann wohl noch zeigen. Es ist aber bei weitem nicht so, dass alle Staaten da immer schön alles gemeinsam ausdiskutieren und dabei noch Rücksicht auf die indigenen Völker nehmen. Vor allem, wenn es um Bereiche geht, wo es auch um sehr viel Geld geht, wie zum Beispiel Rohstoffe oder den Seeweg im Arktischen Ozean. Der Geologische Dienst der Vereinigten Staaten schätzt, dass rund 12,3% des unentdeckten Öls und 32% des unentdeckten Gases weltweit in der Arktis liegt. Das sind natürlich immense Rohstoffvorkommen, die für viele Staaten sehr interessant sind. Dabei gibt es Vorkommen auf Land, nördlich des Polarkreises, vor allem in Russland, und sehr viel des Vorkommens liegt im Arktischen Ozean selber. Da ist der Zugang erschwert und meist nur mit sogenannter Offshore-Förderung zugänglich. Diese Bohrinseln und Förderplattformen sind aber extrem teuer, technisch anspruchsvoll und brauchen eine lange Vorlaufzeit bis zu 15 Jahren. Inwiefern sich eine Anlage dann rentiert, ist zudem von der Nachfrage und den Weltmarktpreisen abhängig. Aktiv Offshore-Förderung betreiben aktuell nur Russland und Norwegen. Die USA und Kanada hatten beide schon Explorationsprojekte, aber konkrete Umsetzung wurde dann unter anderem von politischen Offshore-Verboten oder Moratorien verhindert. Man muss aber dazu sagen, dass es bezüglich Öl- und Gasförderung gar nicht zu großen Konflikten zwischen den Staaten kommt, da die meisten Vorkommen in unumstrittenen Gebieten liegen. Die Konflikte entstehen meist innerhalb von Staaten von verschiedenen Interessensgruppen. Welches Meeresgebiet welchem Land gehört, ist im sogenannten UN-Seerechtsübereinkommen oder kurz SRÜ geregelt. Es wird dabei zwischen dem Küstenmeer, der Anschlusszone und der ausschließlichen Wirtschaftszone unterschieden. Der Festlandsockel kann dann über 200 Seemeilen hinaus beansprucht werden, wenn dies geologisch nachgewiesen werden kann. Die SRÜ definiert den Festlandsockel eines Küstenstaats im Artikel 76 folgendermaßen. Den jenseits eines Küstenmeers gelegenen Meeresboden und Meeresgrund der Unterwassergebiete, die sich über die gesamte natürliche Verlängerung rund eines Landesgebietes bis zur äußeren Kante des Festlandes erstrecken oder zu einer Entfernung von 200 Seemeilen von den Basislinien, wo die äußere Kante des Festlandes in einer geringeren Entfernung verläuft. Ja. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ehrlich gesagt kann man einfach sagen, wenn das SRÜ regelt, wie weit ein Staat mit dem Festlandsockel ins Meer reicht und definiert darüber die Meeresregion, welche zu diesem Staat gehört. Dabei werden von verschiedenen Staaten immer wieder neue Gebietsansprüche an die Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels gestellt. Russland beanspruchte zuletzt Teile bis zum Nordpol. Die CLCS hat im Februar 2023 Russlands Einreichungen weitgehend bestätigt. Die Mendeleev-Alpha-Ridge, das Podvodnikov-Becken und der Lomonosow-Rücken gelten als natürliche Fortsetzung des kontinentalen Festlandsockels von Russland. Diese Empfehlung umfasst rund 1,8 Millionen Quadratkilometer im zentralen Arktischen Ozean. Bei anderen Gebieten wurden die Daten aber als unzureichend angesehen. Auch Norwegen, Dänemark, Kanada und USA haben Gebietsansprüche eingereicht. Da steht die CLSC-Entscheidung noch aus. Schlussendlich könnten die Folge von diesen Anträgen eine fast vollständige Nationalisierung des arktischen Meeresbodens sein. Kurze Zwischenfrage an dich. Wie weit ist eigentlich die USA von Russland entfernt? Viele von uns haben dann wohl diese eurozentristische Weltkarte vor den inneren Augen und da denkt man sich, ja, zwischen den USA, da liegt der Atlantik und dann noch ein bisschen Europa, also ein ganz gutes Stück. Da ich heute von der Arktis spreche, könnte man natürlich auf die Idee kommen, der kürzeste Weg von einem Land zum anderen geht einfach über den Nordpol und ja, das ist dann schon ein bisschen etwas kürzer. Oft wird dann vergessen, dass die Erde halt eine Kugel ist und dass sich dann bei so einer eurozentristischen Weltkarte eigentlich beide äußere Ränder ja wieder berühren. Also, so liegt die USA und Russland im Norden des Pazifiks nur 85 Kilometer auseinander. Also das ist etwa die Luftlinie von Bonn nach Dortmund oder von Bern nach Zug. Einige unbewohnte Inseln liegen sogar nur wenige Kilometer auseinander. Diese Engstelle zwischen dem Pazifik und dem Arktischen Ozean wird auch Beringstraße genannt. Die eisfreie Zeit der Beringstraße hat sich in den letzten Jahrzehnten von 2 bis 3 Monaten zu 4 bis 5 Monaten ausgedehnt. Und das wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicherlich noch weiter zunehmen. So, dass damit eine neue Seeroute von Asien nach Europa immer mehr ermöglicht wird. Und dabei kann zwischen eigentlich 3 verschiedenen Seewegen unterscheidet werden. Die erste ist die nördliche Seeroute oder auch die Nordostpassage, welche entlang der russischen Küste führt. Der Seeweg von Shanghai nach Rotterdam ist dann nur noch 16.000 Kilometer statt 20.000 Kilometer lang. Das führt natürlich zu einer deutlichen Einsparung an Treibstoff sowie Zeit. Aktuell liegt auf dieser Route der Fokus auf Öl- und Gastransporte. Internationale Reedereien sind jedoch noch sehr zurückhaltend. Das Eis verbirgt immer noch ein großes Risiko, so dass ein Eisbrechereinsatz oft notwendig sein kann. Zudem verlangt Russland eine Durchhaltsgenehmigung. Die Situation verbesserte sich seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auch nicht wirklich. Auch der Seeweg entlang der kanadischen Küste, also die sogenannte Nordwestpassage, wäre eine denkbare Möglichkeit. Da gibt es aber immer noch Streitigkeiten zwischen Kanada und USA, was nun innerkanadisches oder internationales Gewässer ist. Die Nutzung ist aber auch hier aufgrund des Eises noch sehr begrenzt und dazu kommen Umweltauflage und Rechte der ansässigen indigenen Bevölkerung. So haben im Jahr 2022 gerade mal 8 Frachter diesen Seeweg genutzt. Aktuell noch nicht möglich, aber zumindest theoretisch die kürzeste Verbindung wäre die transpolare Route, mehr oder weniger direkt über den Nordpol. Dies ist jedoch aufgrund des vorhandenen Eises aktuell noch nicht möglich. Der Klimawandel sorgt jedoch dafür, dass insbesondere die ersten beiden Ruder immer mehr befahren werden könnten und die kürzeren Transportwege von Asien nach Europa und könnten für diverse Reedereien durchaus interessant werden. Ebenso ist der Zugang zu den nördlichen Rohstoffhubs Russland immer einfacher möglich. Die Wetterrisiken bleiben trotzdem noch eine Weile bestehen und auch die Entwicklung der politischen Spannungen, zum Beispiel Sanktionen gegen Russland oder der Rechtsstatus von Meerengen, könnten weiterhin für Fragezeichen sorgen. Wie bereits nun mehrfach erwähnt, gibt es etwas, was die Nutzung der Arktis stark verändern könnte. Der Klimawandel. Und dies hat für die Arktis weitreichende Folgen. Denn die Arktis erwärmt sich 2,3-mal schneller als der globale Durchschnitt das tut. Das sommerliche Meereis hat sich seit 1970 schon halbiert und das grönländische Eisschild schmilzt stark. Diese Veränderungen in den Polarregionen beeinflussen dann wiederum das globale Wetter. Bezüglich des Klimawandels in der Arktis kommen verschiedene Effekte zum Zug. Einer davon ist die sogenannte Atlantifizierung. Normalerweise ist der Arktische Ozean klar geschichtet. An der Oberfläche liegt eine kalte, weniger salzige Wasserschicht, die vor allem durch das Schmelzwasser des Eises gespeist wird, während sich darunter wärmeres und salzigeres Atlantikwasser befindet. Diese Schichtung wirkt eigentlich wie eine Schutzbarriere für das Meereis. Durch die globale Erwärmung verändert sich dieses Gleichgewicht jedoch immer mehr. Das Eis geht zurück, wodurch Wind und Wellen das Wasser intensiver durchmischen können. Gleichzeitig strömt mehr warmes Atlantikwasser in den Arktischen Ozean und dieses Wasser selbst wird zusätzlich wärmer. In der Folge dringt das salzigere und wärmere Atlantikwasser immer weiter nach Norden und näher an die Oberfläche vor. Die Barriere zwischen den Schichten löst sich langsam auf. So wird das noch bestehende Meereis von unten verstärkt abgeschmolzen, was den Verlust der Eisflächen weiter beschleunigt. Zum anderen verändern sich die Ökosysteme, weil Tier- und Pflanzenarten, die auf kaltes Wasser angewiesen sind, zurückgedrängt werden, während sich Arten aus dem Atlantik, etwa bestimmte Fischarten, weiter nach Norden ausbreiten können. Ein zweiter Effekt, den ich etwas genauer anschauen möchte, ist der Albedo-Effekt. Einfach gesagt, führt das Schwinden der Eisflächen für eine Minderung des Reflexionsvermögens der Erde, was zu einer verstärkten Erwärmung der Erdoberfläche sorgt. Aber das nun mal ganz langsam und von vorne. Albedo bezeichnet das Reflexionsvermögen einer nicht selbstleuchtenden, nicht spiegelnden Oberfläche. Verhältnis der reflektierten zur eingestrahlten Strahlungsmenge. Dabei beeinflussen Material, Struktur und Farbe der Fläche die Albedo. Oder ganz konkret, im Sommer heizt sich der Straßenbelag viel schneller aus als eine schöne Wiese oder euer Swimmingpool im Garten. Bei diesen Prozessen müssen wir jetzt zwischen kurzwelliger und langwelliger Strahlung unterscheiden. Um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, können wir sagen, dass die kurzwellige Strahlung das ist, was wir als Sonnenlicht bezeichnen würden. Langweilige Strahlung liegt dann im Infrarotbereich und ist für die Menschen nicht sichtbar, aber dafür als Wärmestrahlung wahrnehmbar. Alles ein bisschen vereinfacht, aber so kann man den Albedo-Effekt relativ gut erklären. Ein schwarzer Körper absorbiert die eingehende kurzwellige Strahlung zu 100% und hat folglich eine Albedo von 0%. Absorbieren heißt so viel wie aufnehmen oder verschlucken. Da das Material praktisch keine kurzwellige Strahlung, also kein Licht, reflektiert, ist es dunkel. Bei Neuschnee hingegen werden bis zu 95% der eingehenden kurzwelligen Strahlung reflektiert und bei tiefem Wasser sind es rund 3-10%. Die verschiedenen Landschaftsformen absorbieren und reflektieren das einfache Licht also ganz unterschiedlich. Nun stellt sich jetzt die Frage, was passiert nun mit der absorbierten Strahlung? Diese führt zur Erwärmung der Erdoberfläche. Die Erdoberfläche gibt nun diese Wärmeenergie als langwellige Wärmestrahlung wieder ab. Diese Strahlung kommt jetzt aber nicht mehr so einfach aus der Atmosphäre, wie es reflektierte kurzwellige Strahlung tut. So werden Wärmestrahlungen zum Beispiel von Wasserdampf in der Atmosphäre wieder zurück auf die Erde reflektiert. Treibhausgase wie CO2 verstärken nun das Problem, dass die Wärmestrahlung unsere Atmosphäre nicht verlassen kann. So bleibt immer mehr Wärmestrahlung in der Atmosphäre und erwärmt so unser Klima immer weiter. Was so nun passiert, ist die sogenannte Eis-Albedo-Rückkopplung. Das Schmelzen von Eisflächen reduziert die Albedo, was zu einer verstärkten Erwärmung führt. Eisflächen reflektieren den größten Teil der Sonnenstrahlung. Wenn diese verschwinden, wird mehr Strahlung von der Erd- oder Wasserfläche aufgenommen und zur Wärmestrahlung umgewandelt. Und nun verstärkt sich dieser Effekt von alleine. Da die Temperatur immer weiter steigen, schmilzt das Eis immer mehr. Wenn immer mehr Eis schmilzt, wird immer weniger kurzwellige Strahlung reflektiert und dafür immer mehr Wärmestrahlung umgewandelt. Dies sorgt dafür, dass sich das Klima weiter erwärmt und so schmilzt das Eis nochmals mehr bzw. schneller. Oder ganz kurz gesagt, weniger Eis führt zu mehr Absorption der einfallenden Sonnenstrahlung und das sorgt für eine weitere Erwärmung des Klimas. Und jetzt mal ganz abgesehen dieses Albedo-Effekts. Wie schlimm ist es eigentlich, wenn das polare Eis schmilzt? Was denkst du, um wie viel Meter würde der Meeresspiegel steigen, wenn das Nordpolareis komplett schmelzen würde? Also wenn der arktische Ozean ganzjährig komplett eisfrei sein würde. Die Antwort überrascht nun vielleicht einige, aber der Meeresspiegel würde sich nicht merklich verändern. Denn Polareis ist ja nichts anderes als schwimmendes Eis im Wasser. Oder anders gesagt, wenn im Sommer euer Eiswürfel im Glas schmelzen, läuft der Cocktail ja auch nicht über. Nun das große Aber. Der Klimawandel betrifft ja nicht nur das Nordpolareis, sondern auch Grönland oder halt die Antarktis. Also Orte, wo das Eis aktuell noch auf Land liegt. Und wenn dieses Eis schmilzt, dann hat das einen Einfluss auf den Meeresspiegel. Das vollständige Abschmelzen des Eises auf Grönland alleine würde zu einem Meeresspiegelanstieg von über 7 Meter führen. Würde das Gleiche mit der Antarktis passieren, wäre der Meeresspiegel nochmals 58 Meter höher. Die UNO schreibt in ihrem IPCC-Bericht, dass rund 11% der Weltbevölkerung auf einem niedrig gelegenen Küstengebiet liegen. Die Zahl der Menschen, die potenziell von einem 100-jährigen Küstenhochwasser betroffen sind, wird steigen, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt. Bei einem Anstieg von 0,15 Meter erhöht sich die Wahrscheinlichkeit um 20%. Zudem wird im Bericht betont, dass nicht nur BewohnerInnen von Küstengebieten von Meeresanstieg betroffen sind, sondern auch viele wirtschaftliche Aktivitäten oder wichtige Infrastruktur nahe am Meer konzentriert sind. Noch ein letzter wichtiger Punkt, was beim Schmelzen des polaren Eises passiert, ist die großflächige Freisetzung von CO2. Früher nahm die Arktis mehr CO2 auf, als sie abgab. Mittlerweile stoßen etwa ein Drittel von untersuchten Flächen mehr CO2 aus, als sie aufnehmen können. Dies ist auf das Schmelzen des Permafrostes zurückzuführen, wodurch gespeicherter Kohlenstoff freigesetzt wird. Permafrost bezeichnet Boden, welcher mindestens 3 Jahren ununterbrochen gefroren ist, also Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aufweist. Voraussetzungen dafür sind Jahresmitteltemperaturen von unter minus 6 bis minus 8 Grad. Und Permafrost gibt es natürlich vor allem in polaren und subpolaren Gebieten, aber auch in Hochgebirgen wie den Alpen. In gewissen Regionen Sibiriens ist der Permafrost bis zu 1500 Meter tief. Über Jahrtausende sind in diesen Böden jede Menge an CO2 gespeichert. Das sind vor allem fossile Pflanzen- und Tierreste, also organische kohlenstoffhaltige Überreste. Gemäß dem Alfred-Wegener-Institut wird von einer Kohlenstoffmenge von 1300 bis 1600 Gigatonnen ausgegangen. Zum Vergleich, die gesamte Atmosphäre besitzt derzeit rund 800 Gigatonnen Kohlenstoff. Durch das Schmelzen des Permafrostes wird so immer mehr Kohlenstoff freigesetzt und die Arktis verwandelt sich von einer CO2-Senke zu einer CO2-Quelle. So, es wird langsam Zeit, zu einem Schluss zu kommen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was Neues über die Arktis erfahren habt. Mir sind dabei vor allem 2 Punkte wichtig. Die Arktis ist kein homogenes Gebiet, das sich klar definieren lässt. Die Grenze der Arktis kann ganz unterschiedlich sein. Dabei stellt sich immer die Frage, was wollen wir betrachten und welche Kriterien, klimatische, politische und sozialen, wenden wir dafür an. Die Arktis besteht aus ganz vielen Landschaften und Ökosystemen. Und diese Vielfalt macht die Arktis zu einem sehr vielfältigen und komplexen Region. Dazu kommen die verschiedenen geopolitischen Interessen der arktischen Staaten und der indigenen Bevölkerung. Der 2. Punkt ist, dass die polaren Gebiete und so auch die Arktis einerseits besonders vom Klimawandel betroffen sind und zudem für den weiteren Verlauf des Klimawandels extrem zentral sind. Durch das Schmelzen des Polareises wird der Albedo-Effekt weiter verstärkt, was zu einer weiteren Erwärmung führt. Durch das Auftauen des Permafrostes wird zudem immer mehr CO2 freigesetzt, was den Albedo-Effekt und den Klimawandel nochmals weiter beschleunigt. Zum Ende möchte ich euch aber noch ein paar Empfehlungen mit an die Hand geben, wenn euch das Thema besonders interessiert. Das Arctic Council hat zum einen einen eigenen Podcast mit dem Namen This Way Up. Bis jetzt gibt es zwar nur eine Folge zum Thema The Arctic on Fire, weitere sollen aber da noch folgen. Immer eine gute Empfehlung ist das Format mit offener Karte von Arte. Davon gibt es aktuell 2 Folgen auf YouTube zum heutigen Thema. Einerseits Arktis und Antarktis, die Welt der Polargebiete, sowie Russlands Ambitionen in der Arktis, die Beringstraße. Zuletzt noch etwas für alle, die lieber noch etwas unterhalten werden möchten. 2025 erschien die Netflix-Serie North of the North. Die Hauptfigur Siyaya, eine junge Inuk-Frau, lebt in einer kleinen fiktiven Ortschaft Ice Cove in Nunavut in Nordkanada und da bekommt man auf eine unterhaltsame Art und Weise zumindest einen kleinen Einblick in diese Region. Das war es nun aber endgültig von der 1. Folge Stadt, Land, Fluss und jetzt bin ich sehr auf euer Feedback gespannt. War es zu komplex oder doch zu banal? War es viel zu lang oder ganz okay? Was war gut? Was könnte ich noch anders machen? Also schreibt mir doch ein kurzes Feedback auf Instagram oder Blue Sky, wie ihr diese Folge fandet. Oder kommentiert doch, was ihr dachtet, was denn genau die Arktis sei, bevor ihr diese Folge gehört habt. Mich hört ihr dann in 2 Wochen wieder und dann garantiert in einer etwas wärmeren Region als heute. Also freut euch schon auf die nächste digitale Exkursion. Diese Folge wurde im September im Studio von Radio Kanal K aufgenommen.